Schön, dass Sie da sind. Sie hören den Podcast der Kreisvolkshochschule Josef Mayer über Themen von und mit Menschen im Landkreis und in der Stadt Hildburghausen. Dieser Podcast ist eine von 100 Projektideen im Bundesprogramm Miteinander reden und wird gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
Hildburghausen, eine Stadt zum Verlieben.
Das ist die erste Staffel dieses Podcasts von und mit Menschen im Landkreis und in der Stadt Hildburghausen. Das Thema ist Frauen anlässlich des Internationalen Frauentags, der jedes Jahr am 8. März in Hildburghausen und in der Welt gefeiert wird. In dieser Folge geht es um Therese von Sachsen-Hildburghausen als Frau und als Rebellin. Mein Name ist Katharina Löschner, ich leite die Kreisvolkshochschule hier in Hildburghausen und in meiner Runde sitzt erfreulicherweise die Autorin Caroline Philips, die das Buch zu Therese von Bayern geschrieben hat, das 2015 im Piper Verlag erschienen ist. Frau Rust, Daniela Rust, ist Journalistin hier in Hildburghausen und Florian Kirner ist Sprecher und Mitglied der Hildburghäuser Theresiengesellschaft. Schön, dass ihr hier seid. Der Frauentag ist ein Tag, an dem Frauen gefeiert werden, zum einen, und auch zum anderen ein Tag, an dem über das Frauenbild reflektiert werden könnte. Denn Frauenbilder haben sich vermutlich in Geschichte und Gegenwart verändert. Das war auch der Grund, warum das Frauenkommunikationszentrum BINKO und die Kreisvolkshochschule Hildburghausen in Kooperation eine eher größere Veranstaltungsreihe dieses Jahr geplant und durchgeführt haben. Es gab Lesungen, Gesprächskreise, eine Ausstellung, eine Ausstellungseröffnung, Workshops und darunter war auch die Lesung mit Caroline Philips und ich freue mich sehr, dass sie heute hier noch bereit ist, mit uns über das Frauenbild aus dem 19. Jahrhundert zu sprechen. Dazu nehmen wir die Therese von Sachsen-Hildburghausen als Beispiel, die ja 1825 Königin von Bayern wurde. Frau Philips, Sie würden... Ich wollte eigentlich Caroline sagen. Wir duzen uns in der Runde. Caroline, wie definiert sich die Therese als Frau?
Die Therese ist ja aufgewachsen mit einem bestimmten Rollenverständnis, das ihr aufgedrückt wurde. Sie sollte eine gute Ehefrau sein, eine Mutter, aber eigentlich kein Eigenleben haben. Und das hat sie verinnerlicht, sodass sie dann kurz vor der Hochzeit zu ihrem Mann schreiben konnte, für unser Glück werden meine Wünsche zurückstehen. Und das, was mein Glück ist, das stelle ich unter dein Glück. Und das ist so wie sie sich als Frau definiert, das heißt in dem Fall als Ehefrau, weil das die Rolle war, die die Gesellschaft ihr damals zugedacht hat.
Dann war im 19. Jahrhundert also das Frauenbild geprägt durch das ergänzende Gegenstück, also das Pendant Mann als Ehemann. Nun war Therese als Ehefrau das Pendant zu ihrem Ehemann Ludwig I., aber war sie auch das Pendant zum Ludwig als König von Bayern? Schließlich erhielt sie durch die Heirat mit ihm ja den Titel Therese von Bayern.
Ja, das unterlegene Pendant, das sich unterordnen muss, ja. Mhm. Jedenfalls in der damaligen Zeit.
Ja, Therese, eine Ehefrau im 19. Jahrhundert, war in ihrer Rolle als Frau also ihrem Mann untergeordnet. Ich finde es ja bemerkenswert, dass sich diese Unterordnung bis heute sprachlich gehalten hat, wenn man so will. Also vielleicht ist es euch ja schon mal aufgefallen, Personen des männlichen Geschlechts werden als Herren bezeichnet und förmlich auch so angesprochen. Wir sprechen in unserer Gesellschaft ja auch förmlich von Damen und Herren. Wenn wir jetzt aber mal in unsere Gesprächsrunde schauen. Ja, ich weiß, wir wollten uns duzen, aber Sie müssen zugeben, hier sitzt in unserer Runde einerseits Herr Kirner und andererseits die Frau Rust Frau Philips und Frau Löschner. Das ist doch spannend.
Das müsste man mal ergründen, sprachwissenschaftlich, wie sich das entwickelt hat.
Das ist allerdings nur bei uns im Deutschen so, ne? Wenn ich das richtig sehe. Im Französischen ist es Madame und Monsieur.
Mademoiselle auch?
Ja, aber Madame ist meine Dame und Monsieur ist mein Herr.
Stimmt.
Ja, es gibt ja im Moment große Kämpfe, ne, um die Sprache und um die geschlechtergerechte Sprache oder gendergerechte Sprache oder so. Und da gibt es natürlich immer auch einige absurde Ausformungen, über die man sich auch lustig machen kann. Aber es ist natürlich immer so, dass sich Machtverhältnisse auch in Sprache niederschlagen und dass es darum auch Auseinandersetzungen gibt. Zum Beispiel eben das Wort Fräulein, ne, das wurde ja in den 50er Jahren irgendwann mal abgeschafft, weil man gesagt hat, das definiert eben genau eine Frau über ihren Status als nicht verheiratete Frau und das wollte man so eben nicht mehr haben. Ne?
Noch dazu ist es ein Neutrum, das Fräulein.
Mhm. Gut, das ist natürlich im Deutschen, also das Mädchen ist ja auch, also das mit den Artikeln, das ist ja für jeden armen Menschen, der versucht, Deutsch zu lernen, ein Albtraum.
Ja, Menschen des weiblichen Geschlechts sind sehr selten feminin, es sei denn, sie sind eine Frau. Also damit meine ich natürlich die grammatikalische Bezeichnung. Wenn wir also die Substantive betrachten, die Personen des weiblichen Geschlechts bezeichnen, dann wären das das Mädchen, das Mädel, das Weib. Da bleibt uns nur die Frau als feminines Substantiv. Oder naja, die Dame hat sich in unserem Sprachgebrauch ja dünn gemacht. Einleitend habe ich ja schon erwähnt, dass die Frauentagswoche, die wir hier in Hildburghausen gefeiert haben, aus vielen verschiedenen Veranstaltungsformaten bestand. Und es war auch eine Ausstellungseröffnung dabei. Wir haben ja die Ausstellung Rebellinnen, Frauen verändern die Welt in der Kreisvolkshochschule eröffnet. Da geht es um Frauenbilder in Geschichte und Gegenwart, die aus der Sicht der Kuratorinnen des Evangelischen Presseverbands Bayern rebellisch waren oder als Rebellen hervorstachen. Insofern hat es sich angeboten, die Andersartigkeit der Therese gegebenenfalls auch in diese Ausstellung einzuordnen und die Ausarbeitung von dir, Caroline, in ein 21. Profil dieser Ausstellung einfließen zu lassen. Wir haben also ab September 2023 in der Kreisvolkshochschule die Ausstellung Rebellinnen, Frauen verändern die Welt in unseren Fluren und im Foyer wieder hängen mit dem Profil der Therese von Sachsen-Hildburghausen beziehungsweise der Therese von Bayern, wie sie sich ja später nannte. Caroline, bevor du auf die Frage eingehst, was an der Therese von Bayern denn rebellisch war, ist es ja doch sinnvoll, nochmal zu definieren, was das Rebellischsein überhaupt ausmacht. Und darauf wolltest du eingehen, Florian. Stell dich doch bitte vorher noch kurz vor.
Ja, also ich stelle mich an der Stelle nochmal kurz vor, Florian Kirner. Und wir haben also die Theresiengesellschaft in Hildburghausen ins Leben gerufen, unser Präsident ist der Peter Traut und ich bin, weil ich ursprünglich aus München komme, sozusagen der Außenminister. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, inwiefern sind Frauen eigentlich rebellisch? Was macht sie rebellisch? Also ich glaube, es ist halt ganz oft so, dass Rebellen eigentlich durch die Umstände dazu gezwungen werden zu rebellieren. Also die suchen sich das in den seltensten Fällen aus, weil sie das irgendwie jetzt cool finden. Das mag es in Einzelfällen auch durchaus gegeben haben, dass man so Rollenbildern gefolgt ist. Aber ich denke, in vielen Fällen ist es die Unerträglichkeit von den Umständen, Zumutungen. Und ich glaube, ganz oft ist der Auslöser, dass es sich gegen die Würde eines Menschen richtet, wo man dann sagt, das geht jetzt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, also gerade, wenn es jetzt um die Therese geht, auch ein gutes Beispiel dafür, dass es einfach nicht mehr ging für sie. Da kommen wir eben wieder zu ihrem Mann, der eben als König Ludwig I. von Bayern schon eine bedeutende Persönlichkeit war und als Ehemann halt schon auch eine bedeutende Zumutung.
Ist das schon unsere dritte Frage?
Das ist jetzt schon die dritte Frage. wie das im Einzelnen mit der Therese war.
Dann waren wir jetzt zu schnell. Aber Caroline, du wolltest ergänzen, was macht eine Frau zur Rebellin?
Ja, wenn eine Frau oder bei Mann ist das Gleiche, rebellisch wird, dann gehört dazu immer ein ungeheurer Druck. Der dann, man wird nicht als Rebell geboren, sondern der Druck durch die Lebensumstände oder andere Dinge ist dann einfach irgendwann so stark, dass man entweder kaputt geht oder man wird rebellisch und versucht, irgendwas zu ändern. Mhm. Und das ist bei den Frauen, ja, hat man das öfter auch bei den berühmten Frauen, dass sie erst so unter Druck stehen und dann halten sie es nicht mehr aus und dann platzt das, wie wenn so ein irgendwas explodiert.
Ja, das würde ich auch so sehen. Entweder wird man depressiv oder rebellisch, wenn man nicht das leben kann, was man möchte. Denk mal, so entstehen Rebellen.
Jetzt sind einige Punkte zur Frage darauf, was eine Frau also zur Rebellin macht, zusammengetragen worden von euch. Caroline, du hast ja das Buch Therese von Bayern geschrieben und also in dem Rahmen auch zu ihrer Person sehr intensiv recherchiert und geforscht. Was würdest du denn nun sagen? Ist Therese eine Rebellin in diesem Sinne?
Wenn man ihr Leben kennt, dann würde man auf den ersten Blick sagen, sie ist keine klassische Rebellin. Dass sie irgendwann so die Wut kriegt und schreit dann rum oder solche Sachen oder löst dann irgendwas aus, sondern Therese ist ja zu dieser Rolle erzogen, von der wir anfangs mal gesprochen haben, zur Unterordnung unter ihren Mann. Aber durch das, was sie mit ihrem Mann erlebt hat, dass er sie ständig betrogen hat, dass er sie einerseits als Ideal verehrt hat, als Ideal für Tugendhaftigkeit und dann aber sie in aller Öffentlichkeit ja demütigte durch sein Verhalten mit anderen Frauen. Und das hat sie eine ganze Weile ertragen, weil sie wusste, sie hatte eigentlich keine andere Chance. Denn Scheidung damals, das hätte zur Verbannung geführt und auch, dass sie ihre Kinder für immer verlassen hätte müssen. Aber irgendwann war dann, als auch in Bayern, das war kurz vor diesen Märzrevolutionen damals, 1847, Ludwig der Erste mit seiner Geliebten Lola Montes in München zusammen war und sie besuchte und das Volk eben sah, das Volk hungrig, kein Geld. Und der Ludwig gab also Unsummen aus für diese Geliebte. Da hat sie dann und die sollte auch bei Hofe vorgestellt werden als Gräfin. Und da hat Therese dann für sich die Reißleine gezogen. Sie hatte eine rote Linie. Nämlich, das war ihre, wie sie sagte, Frauenehre. Und in dem Moment, wo Ludwig diese Würde für sie als Frau, die ihr heilig war, schreibt sie, verletzt hatte, da wurde sie zur Kämpferin. Und das Volk, das inzwischen so aufgebracht war über das unmoralische Verhalten des Königs, sodass sogar die Residenz angegriffen wurde, da hat sie eingegriffen, Ludwig wirklich Vorhaltungen gemacht, zum ersten Mal direkt und hat so auch einen Bürgerkrieg zu dem Zeitpunkt verhindert. Also sie wurde rebellisch, als ihr Mann die rote Linie überschritt.
Also nachdem ich dein Buch gelesen habe, ist mir das auch so aufgefallen. Es ist schon fast unaushaltbar, über wie viele Seiten in deinem Text man darüber liest, wie die Therese die Machenschaften ihres Ehemannes aushält, was ja für ihre Zeit auch für sie vorbestimmt war, wie wir das jetzt schon besprochen haben. Und dann wendet sich das Blatt und dann liest man das noch mal ein bisschen anders. Ich würde an dieser Stelle jetzt zum gegenwärtigen Begriff der Frau kommen und dich, Daniela, dazu ansprechen. Also Daniela Rust ist ja auch in unserer Runde, ist Journalistin hier in Hildburghausen. Und Daniela, ich vermute jetzt mal, dass du, da du ja viel über Menschen schreibst, auch über Frauen schreibst. Wie ist aus deiner Sicht das Bild der Frau heute?
Ja, mein Name ist Daniela Rust. Ich würde sagen, das Feld ist relativ weit, wie man sich definieren kann. Man kann halt eigentlich heute als Frau viel sein. Man kann seine Rolle finden, man kann sich identifizieren über seinen Beruf. Es ist nicht mehr strikt getrennt, welchen Beruf muss man wählen, weil man eine Frau ist. Ich habe zum Beispiel einen Beruf, da sind sehr viele Männer. Ich würde sagen, eine männerdominierte Welt nicht, aber Hälfte, Hälfte. Aber man wird heute nicht mehr in Rollen gedrängt, man kann sich auch Rollen aussuchen. Und das ist auch eine Frage, wie definiert sich die Frau? Man muss sich halt finden. Man muss wissen, was will man. Das ist nicht einfach. Man hat sicherlich auch gesellschaftliche Konventionen. Durch Kinder ist man vielleicht auch eingeschränkt in einigen Dingen. Aber eigentlich kann man sich schon viele Felder suchen, die man spielen möchte.
Man muss heute nur aufpassen, dass man nicht die Frauen, die sich dann auch bewusst entscheiden, zu Hause zu bleiben, für die Kinder und sich vielleicht sozial engagieren, dass man die dann nicht in eine Ecke stellt. Denn da hört man von ganz vielen, dass sie so merkwürdig angesehen werden, wenn sie sagen, nein, ich sehe meine Rolle eher in diesem häuslichen Bereich, mache dafür aber ganz viel in Kirchengemeinden oder Sterbebegleitung oder wie das, was es da alles gibt. Und die müssten genau das gleiche Recht haben wie die anderen Frauen, sich frei über etwas zu definieren, was ihnen wichtig ist.
Ich glaube, der Begriff der Freiheit ist hier insofern sehr zentral, weil es eben genau die Frage ist, es gibt immer irgendein Rollenbild, was gesellschaftlich vorgegeben wird. Und zu Thereses Zeit war das im Grunde eben die brave, treue, alles ertragende Ehefrau. Und momentan ist es ja doch eher die Karrierefrau. Ja, die also diese Ursula von der Leyen, die 7 Kinder hat und gleichzeitig Verteidigungsministerin wird und was weiß ich, also so diese Powerfrauen, wo man natürlich dann auch einen unheimlichen Druck daraus erzeugt für normale Frauen, die sagen, wie, also das ist ja Wahnsinn, was die da alles hinkriegen. Wenn man sich es anschaut, kriegen sie es halt oft auch hin, weil sie einen sehr privilegierten Hintergrund haben, jetzt eben zum Beispiel im wirtschaftlichen Sinne. Und der Psychologe Franz Ruppert, der macht eben Unterschied zwischen Identität und Identifikation. Also Identifikation ist, wenn ich mich eben über etwas Äußeres definiere. Und das kann dann eben sein, ich entspreche einem Schönheitsideal, ich bin sportlich, ich bin Fan von irgendeinem Fußballclub oder einer Band oder also irgendeine äußere Sache oder ich bin Deutscher oder ja, ich so. Und das sind natürlich immer eigentlich Krücken für Selbstbewusstsein. Man leitet irgendetwas aus einer vermeintlichen Zugehörigkeit ab. Und die Identität, die ist eigentlich nur durch Freiheit möglich. Ich finde selber raus, was will denn ich eigentlich? Wer bin denn ich eigentlich? Oder wer möchte ich werden? Und nehme mir dann diese Freiheit oder setze sie durch. Bloß wenn ich dann eben an gesellschaftliche Grenzen gerate, dann ist halt die Frage, akzeptiere ich diese Grenzen oder rebelliere ich dagegen?
Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt für euch ist, aber in meinem Kopf ergibt sich jetzt ein recht klares Bild davon, wie die Rolle der Therese als Frau gewesen sein musste, die ja durch die Hochzeit mit dem Ludwig auch, diese Stellung als Königin und als Ehefrau halten musste.
Aber das ist ja genau das, was es heute nicht mehr gibt. Also wir definieren uns ja nicht mehr darüber. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Frau sowieso heiße, das hat mit meinem Mann nichts zu tun. Und insofern ist es für mich überhaupt kein Problem, dieses Frau. Mhm. Ich sehe dieses Problem überhaupt gar nicht. Weil es ist ja, die Frau war immer dieses weibliche Pendant ist der Mann. Und dass der Begriff der Frau jetzt diese Definition über den Mann, das war eine Phase. Aber das ist ja, und diese Definition von Frau hat sich ja geändert. Das ist ja nicht mehr so. Wir leben mit der Veränderung dieses Begriffes.
Genau, und ich glaube, kann eigentlich noch weitergehen. Also diese Frage, wer bin ich? Die ist ja wahnsinnig kompliziert, je mehr man sich damit beschäftigt. Also der 4-jährige Florian, wo ist denn der jetzt heute eigentlich? Ja, also bin das noch ich? Alle 7 Jahre teilen sich alle Körperzellen komplett, da ist also materiell nichts mehr übrig und so weiter. Und das heißt, wir haben ja immer dieses Bedürfnis, uns klar zu definieren, also Beruf, Steuerberaterin oder so. Und eben proletarische, bürgerliche Frauenbewegung, das kommt eben genau daher, dass dieser eine Identifikationspunkt, ich bin Frau, natürlich eine gewisse Gemeinsamkeit hergestellt hat gegenüber unterdrückerischen Strukturen in der Gesellschaft. Aber dieser Unterschied, bin ich eine bürgerliche Frau oder bin ich eine Arbeiterfrau, der hat natürlich für sehr, sehr viele vollkommen unterschiedliche Interessen gebürgt, weil eben die eine war halt die Haushaltshilfe von der anderen und wurde vielleicht auch da schlecht behandelt. Ja? Und insofern, wir sind ja eine Wolke aus ganz, ganz vielen Aspekten, die auch ständig in Dynamik sind. Und ich sag mal, die Zielsetzung wäre, glaube ich, eigentlich, dass es ja ein bisschen wurscht ist, was man da ist, womit ich aber nicht sage, es spielt keine Rolle. Also das ist, natürlich spielt es auch eine Rolle, ich will es auch nicht runterspielen. Ja, und ich sehe halt im Moment auch auf der Seite der Jungs, das muss man, glaube ich, auch mal sehen, eine irre Verunsicherung. Also wenn ich mit Freunden rede, die zum Beispiel Lehrer sind im Moment, die sagen, also die Underperformer, die Verunsicherten in ihren Schulklassen, das sind viel eher die Jungs, während zum Beispiel die Mädchen heutzutage im Abiturdurchschnitt viel besser sind und auch viel häufiger studieren und eben das durchaus auch zunehmend mehrheitlich tun in Fächern, die traditionell eigentlich Jungsfächer waren, also Biologie oder Naturwissenschaften, das ist also schon lange nicht mehr so. Ich denke, da muss man auch einen Blick drauf haben, dass sich da ganz, ganz viel ändert im Moment und nicht so in dieses Konfrontative rein, sondern am Ende leben wir ja alle zusammen. Ja, und jeder hat so seine spezifischen Themen und Probleme.
Das stimmt, wir leben alle zusammen. Jetzt haben wir gesagt, jetzt wurde gesagt, es gibt einen historischen Begriff der Frau, der sich von dem heutigen abhebt. Und wir haben auch gesagt, dass der Begriff der Frau heute wandelbar ist oder sich verändert und die Wortbedeutung vielleicht auch viel komplexer geworden ist. Jetzt könnten wir uns zum Schluss noch darüber unterhalten, wie ihr denn den Frauentag unter all diesen Aspekten gefeiert habt. Feiert ihr den oder wie ist eigentlich euer Bild vom Internationalen Frauentag?
Da bin ich ambivalent. Also ich habe gefeiert. Ich habe mich an dem Tag aber auch gebildet und über das Thema Frau als Rebelle nachgedacht hier im Workshop. Warum soll man das Frausein nicht feiern? Es hat ja ganz viele tolle Facetten, aber man sollte natürlich auch einen Blick behalten, was muss noch getan werden, dass Frauen sich auf allen Ebenen gut fühlen.
Also in meiner persönlichen Geschichte hat der Frauentag eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Das wurde gar nicht gefeiert bei uns, auch in der Gesellschaft eher nicht. Und ich finde es schön, dass der Mittelpunkt jetzt steht. Und ich denke auch dann daran, ich feiere ihn in dem Sinne nicht, aber es ist für mich ein Tag, wo ich mir dann Gedanken mache über mein Frausein und so. Und dass er international ist, das finde ich natürlich ganz, ganz wichtig, weil es zu viele Frauen in der Welt geben, die eben nicht so wie wir feiern können, sondern für die ist das vielleicht auch ein bitterer Tag, dass sie immer noch unterdrückt sind. Gucken wir nach Afghanistan zum Beispiel, wo die Mädchen nicht mal mehr zur Schule gehen dürfen und wenn, dann werden sie ganz böse bestraft. Oder im Irak oder wo in den Schulen die Mädchen vergiftet wurden. Das ist eine ganz furchtbare Geschichte. Und darum brauchen wir, solange sowas passiert, brauchen wir einfach diesen internationalen Frauentag. Damit vielleicht dadurch nochmal wenigstens einmal im Jahr Aufmerksamkeit generiert wird, die vielleicht, die Hoffnung stirbt zuletzt, irgendwann mal ganz klein was ändert.
Ich meine, der internationale Charakter dieses Tages beginnt ja sozusagen in Westdeutschland, weil es ja genau so ist. Im Osten ist der Internationale Frauentag ein Riesending und im Westen ist er eigentlich nur wirklich von einer sehr aktiven Frauenbewegung bespielt. Ich glaube, dass man erstmal sehen muss, da wird ja auch die Geschichte der Frauenbewegung gewürdigt. Und wenn man sich überlegt, also alleine diese Auseinandersetzung um das Wahlrecht, also wo wir ja davon reden, in Deutschland ist das 1918 eingeführt worden, nach der Novemberrevolution, in der Schweiz 1971. Also das ist ja irre. Aber wenn man sich überlegt, was da für Kämpfe stattgefunden haben, auch wirklich blutige Kämpfe, also dann ist es auch sehr wichtig, dass man das natürlich auch würdigt und feiert. Und ich glaube, wenn man gerade sieht, was hier in Hildburghausen in der Woche jetzt passiert ist, ich glaube, das hat sehr viel dazu beigetragen, eben auch inhaltlich weiterzukommen, auch Selbstbewusstsein zu vermitteln und ein Bewusstsein zu schaffen. Also ich fand das jetzt hier wirklich eine sehr, sehr gelungene Woche rund um den Frauentag und alleine das zeigt schon, dass es ihn weiterhin braucht.
Vielen Dank für diesen Satz, Florian. Es war wirklich schön, dass das Frauenkommunikationszentrum BINKO den Internationalen Frauentag genauso mit der Volkshochschule geplant und durchgeführt hat und dass wir Freunde und Förderer, wie unter anderem die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises und die Stadt- und Kreisbibliothek dafür an unserer Seite hatten. Wann kommt man denn sonst mal dazu, wenn nicht am Frauentag, um über Bild und Begriff der Frau intensiv zu sprechen und beides zu beleuchten? Frauen sollten sich ja jederzeit feiern dürfen und können. Es ist aber auch eine Chance, wenn die Kreisvolkshochschule zusätzlich Räume für Austausch und Reflexion bieten kann. Das möchte ich an dieser Stelle aus der Perspektive der Volkshochschulleitung, die ich im vergangenen Jahr sein durfte und dieses Jahr noch sein darf, abschließend ergänzen. Liebe Caroline Philips, liebe Daniela Rust und lieber Florian Kirner, ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich, dass ihr Teil dieser Podcast-Folge seid und dass ihr eure Gedanken zum Begriff der Frau und auch euer Wissen über Therese von Sachsen-Hildburghausen bzw. Therese von Bayern geteilt habt. Dankeschön. Sie hörten den Podcast der Kreisvolkshochschule über Themen von und mit Menschen im Landkreis Hildburghausen. Dies ist die erste Staffel zum Thema Frauen und in dieser Folge ging es um Therese von Bayern als Frau und als Rebellin. Bis zur nächsten Folge. Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Hildburghausen, eine Stadt zum Verlieben.